Ja, vielen Dank. Auch guten Morgen von meiner Seite. Ich stelle mich kurz vor. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin mit Arcelia Bergen verheiratet. Die lässt euch lieb grüßen. Die ist leider gerade im Krankenhaus, aber ihr geht's schon besser. Kommt hoffentlich Montag oder Dienstag wieder raus. Genau. Und ich bin Pastor für Nachwuchsarbeit in der FEG Urbach. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, kommt gerne auf mich zu oder auch gleich nach dem Gottesdienst, wenn ihr zur Predigt Fragen habt, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Bin gerne bereit, mit euch darüber zu sprechen. Genau, und bevor wir einsteigen in das Thema, möchte ich euch in so Lernmethoden mit hineinnehmen. Und zwar habe ich gemerkt, in der Bibelschulzeit, als ich angefangen habe zu studieren, ich weiß gar nicht, wie lerne ich richtig oder was ist meine Methode zu lernen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe herausgefunden, dass abstraktes Lernen so das ist, was mir hilft. Das bedeutet, so mit Zahlen habe ich so meine Schwierigkeiten, aber wenn ich so eine gute Eselsbrücke habe, die vielleicht so ein bisschen ums Eck gedacht ist, dann hilft mir das, viele Dinge gut zu merken. Und deswegen habe ich für euch, damit ihr herausfinden könnt, ob ihr vielleicht dieselbe Lernmethode habt, eine Eselsbrücke mitgebracht, die auch so ein bisschen holprig ist, sag ich mal. Und die Eselsbrücke heißt hä. Also so wie anstatt wie bitte, hä. Okay? So. Und jedes Mal könnt ihr euch jetzt vorstellen, wenn ihr irgendwie am Mittagstisch seid und irgendjemand nicht bei der Predigt dabei war oder irgendjemand euch was fragt, wie die Predigt gewesen ist, dann wäre eure Antwort, hä? Und könnt dann sagen, okay, das sind die Punkte. Und die Punkte, die ich mit dem hä verbinde, sind hoffnungsvoll, und jetzt wird's abstrakt, einfach und herausfordernd. Genau. Ich weiß, hä, schreibt man mit ä. Aber es geht darum, abstrakt zu sein. So, und bevor wir in die Bibel gehen, würde ich gerne noch kurz beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für das Privileg, dass wir hier sein können, dass wir uns aufgemacht haben und bereit sind, von deinem Wort zu hören. Ich möchte dich bitten, dass du mich ruhig machst, dass du mich einfach deutlich sprechen lässt, dass jeder mich verstehen kann, aber dass wir auch gemeinsam einfach unsere Herzen geöffnet haben, um von deinem Wort zu hören. In Jesu Namen. Amen. So, ich habe euch heute den Epheserbrief mitgebracht und ich werde euch erstmal ein bisschen erklären, so was der Umstand zu dieser Situation ist. In Apostelgeschichte 19 können wir lesen, dass Paulus nach Ephesus kommt und dort die Gemeinde gründet und später dann, wo er in der Gefangenschaft ist, in Rom, schreibt er an diese Gemeinde und das ist dann der Epheserbrief. So am Anfang des Epheserbriefs schreibt er, so Kapitel 1 bis 3, so ein bisschen die Geschichte des Evangeliums, also woran glauben wir eigentlich? Und er möchte dann motivieren, dass die Christen in Ephesus ihr persönliches Leben von dieser Geschichte prägen lassen. Deshalb spricht er dann häufig von wir und meint dann Paulus und die Juden und ihr und spricht dann von den Heiden. Und diese Geschichte des Evangeliums erklärt er von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und dem Heiligen Geist. In Kapitel 2 geht es dann viel um den neuen Menschen, was es bedeutet, den anzuziehen und Gottes Liebe, Gnade und die Berufung und in ihrer Berufung zu wandeln. Und durch diese Gnade werden wir auch Teil der Familie Gottes. Dann kommt Kapitel 3, dort betet Paulus, dass die Gemeinde durch den Geist gestärkt wird und dass sie die Liebe von Jesus tiefer verstehen und begreifen lernen. Dann kommt Kapitel 4 und da geht es darum, dass Paulus nun seine Hörer herausfordert, das Evangelium in ihrem alltäglichen Leben zu beantworten. Schlüsselwort für dieses Kapitel ist ein. Es geht darum, ihr seid ein Leib, ein Geist, dient einem Herrn, habt einen Glauben, einen Gott und eine Taufe. Paulus macht hier also deutlich Vielfalt, Gottes Vielfalt. Egal, wo du herkommst, wer du bist, durch das Geschenk von Jesu Tod und Auferstehung kannst du durch seinen Geist deinen Nächsten in der Gemeinde lieben, ihn auferbauen, ihn ermutigen, ihm dienen. Und dieser Kontext ist jetzt ganz wichtig für die folgenden Verse, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Also es geht jetzt hier um getaufte Christen in Ephesus, sowohl Juden als auch Heiden. Und sie sollen sich alle darauf fokussieren, was sie eint. Epheser 4, 17 bis 24. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Damit ist gemeint, sie sind ethisch unsensibel geworden. Vers 20, ihr aber habt Christus anders kennengelernt oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das ist jetzt quasi die Theorie für all das, was danach kommt. Und ich fasse das kurz nochmal zusammen. Das erste ist, wir müssen den alten Menschen ablegen. Das zweite ist, wir brauchen die Erneuerung in Geist und Verstand. Und das dritte ist, wir müssen den neuen Menschen anziehen. Das heißt, alles, was jetzt hier danach kommt, bezieht sich auf den neuen Menschen. Also dadurch, dass wir, wie hier beschrieben, durch die Taufe hindurch den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen, kommen jetzt diese Anweisungen, um die es mir heute geht, der praktische Teil, wie Paulus uns heute ermutigt und ermahnt. Ich lese von 25 bis 32. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Heiligtum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ich weiß, das waren jetzt sehr, sehr viele Verse, aber ihr werdet gleich merken, wie die aufeinander bauen und wie wichtig das ist. Und ich lese nochmal kurz 25, damit wir immer so ein bisschen Struktur haben. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Was Paulus ja eigentlich sagt, ist, es bringt nichts zu lügen. Und ich finde, das ist so eine grundsätzliche Aussage, die brauchen wir jetzt für den Gemeindekontext nicht. Aber Paulus macht das hier nochmal deutlich, dass es in der Gemeinde quasi noch schlimmer ist, weil es um die Gemeinschaft als ein Leib geht. Das heißt, wenn wir lügen, dann schadet die Lüge der Gemeinschaft des Leibes. Und weil wir das Evangelium haben, haben wir die Wahrheit, an die wir uns richten wollen. Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Und ich muss sagen, mit diesem Vers tue ich mich echt schwer oder habe ich mich früher immer sehr schwer getan, weil ich dachte, okay, ich darf nicht sauer sein. Ich darf nicht zornig sein. Aber ich glaube, das, was der Vers hier eigentlich sagen möchte, ist, dass man seine Gefühle nicht verschließen soll, sondern wenn du zornig bist, wenn du sauer bist, dann geh zu Gott. lass dort deinen Zorn Raum, weil der Zorn hier auf der Erde, daraus kann nichts Positives entstehen. Und gerade im Gemeindekontext sind wir dazu angehalten, uns gegenseitig positiv zu beeinflussen. Das wird dann im nächsten Punkt bestätigt. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wenn wir zornig auf eine Person sind, dann gestaltet das unser Leben genau so, dass wir schneller gereizt sind, dass wir ständig in der Überlegung stecken, wie kann ich, wenn ich die Person das nächste Mal sehe, was sage ich dann? Was ist dann das Richtige, wie ich mit ihr umgehe? Und ich finde, ein bestes Beispiel sind eigentlich Kinder, weil dort das immer direkt passiert. Also wenn jetzt ein Kind einem anderen Kind einen Stift kaputt macht, dann sagt das Kind, okay, ich mache deinen Stift kaputt. Weil dann ist es Gerechtigkeit, ne? Also das, was du mir getan hast, dann ist Gerechtigkeit. So, aber ich finde, als Erwachsener sind wir viel, viel schlimmer. Denn als Erwachsener versuchen wir, für uns Recht zu sprechen. Das heißt, wir fangen erstmal an mit der Schadensberechnung, ne? Wie man das in Deutschland so macht. Erstmal wird ein Gutachten erstellt. So, wie schlimm war das denn, als ich verletzt wurde? Ja, das hatten wir so auf einer Skala von 1 bis 10, hatten wir das so eine 9 wehgetan. So, was könnte ich tun, was ungefähr so 9,1 ist, ne? Also Gerechtigkeit ist ja immer ein bisschen mehr. Und es ist überhaupt nichts schlimm daran, diese Gedanken zu haben, aber sobald daraus Taten werden, ist das, was hier mit Zorn gemeint ist. Wir sollen uns von diesem Zorn nicht beherrschen lassen, sodass wir schlechte Dinge tun. Also egal, ob es um unseren Alltag geht oder der persönlichen Konfrontation mit jemandem, wir sollen uns von Zorn nicht beherrschen lassen. Zorn darf uns nicht zum Sündigen bringen. Und hier als kleine Randbemerkung, wie ich am Anfang gesagt habe, Paulus spricht hier zu Christen. Er spricht zu Juden, er spricht zu Heiden, aber es vereint sie der Glaube. Er spricht zu Christen in einer Gemeinde. Es muss also auch in der Gemeinde nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Sondern wir dürfen zornig sein, wir dürfen leidenschaftlich sein, aber wir sollten uns nicht davon beherrschen lassen und sagen, wenn nicht unser Wille kommt, dann verlasse ich die Gemeinde oder dann höre ich auf zu spenden. Man hört hier auch in Deutschland von Gemeinden, die, abhängig sind von jedem einzelnen Gemeindemitglied und nicht abhängig von Gott. Und das ist einfach eine Kipphaltung, die nicht gesund ist für die Gemeinde Gottes. Das bedeutet also, wenn wir an der Wahrheit des Evangeliums festhalten und unseren Zorn bei Gott abgeben, sperren wir den Teufel automatisch aus den Räumen in unserem Leben aus. Also wir widerstehen dem Teufel praktisch, indem wir Zorn und Lüge aus unserem Leben raushalten. Vers 28, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Hier ist wichtig zu wissen, damals hatten die Menschen ein positives Verhältnis zur Arbeit. Also es gab keine Arbeit, die irgendwie in negativer Beziehung stand. Die gibt es heute auf jeden Fall. Arbeit war also etwas, um erstmal sich selbst zu versorgen und dann die Menschen, die in Not sind. Hier im Besonderen wird halt an die Gemeinde gedacht, das heißt an die Armen, an die Witwen und die Waisen. Arbeiten ist also etwas Sozialethisches in erster Linie, also zur Versorgung für dich und dann für die Menschen um dich herum. Kein böses Wort, das finde ich sehr spannend, ähnlich wie die Lüge, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Auch wieder ein super Beispiel für das Evangelium. Das Evangelium tut gut. Es tut gut, ermutigt und ermahnt zu werden. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. den Heiligen Geist nicht betrüben oder traurig machen. Das sorgt dafür, dass er nicht uneingeschränkt wirken kann. Und was sollen wir stattdessen tun? Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Der Anspruch an uns ist, gütig zu sein, weil Gott mit uns gütig ist. Und ich glaube, hier ist der Schlüssel, um das zu verstehen, Vergebung. Denn wenn unsere persönliche Erlösung der Maßstab für Güte ist, dann bedeutet das, dass wir immer wieder Vergebung von Gott bekommen und aus dieser Vergebung heraus gütig mit unserem Nächsten sind. Dass diese Güte Gottes uns aber auch dazu anstiftet und befähigt, freundlich und mitfühlend miteinander umzugehen. Also Gott ist derjenige, der barmherzig mit uns ist, der uns vergibt, und wir sind diejenigen, die das weitergeben, indem wir dem Menschen und besonders auch unserem nächsten Gemeindemitglied diese Liebe widerspiegeln. Jetzt kommen wir zu Kapitel 5, Vers 1. Ich finde, das fasst irgendwie alles nochmal zusammen. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Denn wer den Heiligen Geist betrübt, der gibt dem Teufel keinen Raum. Wer Gott zum Vorbild hat und ihn nachahmt, der soll bzw. muss sich an dieser Liebe Gottes festhalten. Wie sie von Vater zu Sohn besteht. Das bedeutet an dieser Stelle aber auch, dass Scheitern inklusive ist. Ich denke, es gibt viele Bibelstellen, die ich hier nennen könnte, die zeigen würden, dass die Liebe Gottes endlos ist, dass sie gnädig ist, dass sie für uns ist. Und worum es mir hier geht, ist, das Nachahmen hat noch eine weitere Perspektive. Denn das geschieht normalerweise unterbewusst. Also normalerweise muss man keinem Kind sagen, werde so wie deine Eltern. Das macht das Kind automatisch. Man muss das Kind nicht dazu herausfordern. Und weil wir alle Kinder Gottes sind, sollten wir uns auch genauso wie seine Kinder verhalten. Diese Spannung finde ich auch in Römer 12 wieder, wo es heißt, wir sind bei der Barmherzigkeit Gottes dazu aufgerufen, uns nicht der Welt anzupassen. Und wie ihr schon merkt, finde ich das Wort Kinder hier sehr spannend, denn Kinder bedeutet nicht, dass wir genauso gut wie der Vater sind, nicht so genauso effektiv oder effizient, sondern Kind zu sein bedeutet wirklich nachzuahmen, Fehler zu machen, die Idee zu haben, das Richtige zu tun oder auch das richtig zu meinen und trotzdem Dinge falsch zu tun. Konkret heißt das, alles, was wir tun, alles, was ihr tut, soll von der Liebe Gottes bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Wenn also jemand heute oder in der nächsten Zeit dich fragt, wie läuft es mit dem Vorbild sein? Was für ein Vorbild bist du? Dann wünsche ich mir, dass ihr dieses Bild vom neuen Menschen vor Augen habt. Und auch, wie Iris das vorhin beschrieben hat, diese Hand Gottes, die er euch reicht, diese vergebungsvolle Hand. Und dass ihr dann antwortet, ich bin das neue Leben, was Gott mir gab, am Einüben. Denn das ist es, was wir mit jedem Christen gemeinsam haben. Wir sind auf dem Weg. Und es werden Zeiten kommen, da werden wir persönlich herausgefordert sein. Da werden wir sagen, wir sind kein gutes Vorbild. Aber es wird auch Zeiten geben, da sind wir gute Vorbilder. Und jedes Mal, wenn dieser Gedanke kommt, der sagt, du bist kein gutes Vorbild, dann könnt ihr antworten, hä? Die Hoffnung Gottes besteht für mich noch. Der Zugang zu ihm ist immer noch einfach. Und das Ganze besteht, obwohl es so herausfordernd ist. Und natürlich ist es herausfordernd. Auf dem Weg unseres Christseins sind wir alle herausgefordert. Der Weg bringt Höhen und Tiefen mit sich und egal, wo wir uns befinden, wir sind Gottes geliebte Kinder, die ihr Bestes geben, an der Liebe Gottes festzuhalten und den Teufel aus den Räumen unseres Lebens rauszuhalten, indem wir uns an der Wahrheit des Evangeliums festhalten und jeglichen Zorn bei Gott abgeben. Damit wird der Teufel ausgesperrt. Und deshalb, finde ich, ist meine Predigt genau so. Sie ist hoffnungsvoll, denn wir brauchen die Vergebung und Güte Gottes. Sie ist einfach, weil nur ein Gebet sind wir von ihm entfernt. Und egal, wie weit wir denken, weg zu sein, er ist immer bei uns. Und sie ist herausfordernd, weil es schwierig ist, immer mit der Güte unseres Schöpfers, unseren Gemeindemitgliedern oder unserem Nächsten zu begegnen. Wenn wir uns daran halten, werden wir zu Vorbildern, die unser Umfeld beeinflussen, die unser Umfeld verändern. Und das ist egal, ob das Freund, Freundin, Vater, Mutter, Geschwister, das wird einen Unterschied machen. Jeder wird uns an dieser Liebe zueinander erkennen. Vorbild zu sein bedeutet also, zu wissen, wer man ist, nämlich Kind Gottes. Und zu sehen, dass jeder von uns auf einem Weg ist, der Herausforderungen mit sich bringt. Sollte also mal unklar sein, was wir praktisch zu tun haben, ich glaube, dann würde Paulus sagen, wenn du dich an alles halten kannst, dann bleibst du darüber hinaus deinem Nächsten nur Liebe schuldig. Und ich persönlich würde hier gedanklich noch gern einen Schritt weiter gehen und sagen, wir brauchen die Vergebung und Erlösung von Christus regelmäßig, damit wir dieselbe Güte und Barmherzigkeit, die er uns erwiesen hat, unserem Nächsten erweisen können. Ich wiederhole das nochmal. Wir brauchen die Vergebung und Erlösung von Christus regelmäßig, damit wir dieselbe Güte und Barmherzigkeit, die er uns erwiesen hat, unserem Nächsten erweisen können. Und genauso wie wir in dieser Abhängigkeit stehen, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Weil das eine ist es, in dieser Abhängigkeit sich zu befinden und es bewusst zu machen. Und das andere ist, wenn wir uns daran erinnern. Und damit möchte ich auch überleiten zum Abendmahl, was wir gleich feiern werden. Einfach das, ja, Gedächtnismahl, wo wir uns erinnern, was Jesus Christus für uns persönlich getan hat. Und dass diese Liebe uns verändert hat. Diese Liebe sorgt dafür, dass wir zu Vorbilder werden wollen. Genau, und so bin ich schon am Schluss dieser Predigt. Amen.